ARD Sounds.
Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Und zwar, ich hatte eine Band, die hieß die Guitarman, und unser Trommler war krank geworden. Und da hieß es, da ist ein Trommler in Gronau, der ist gerade wiedergekommen aus Tripolis.
Wäre Udo Lindenberg ein Studienfach an der Uni, dann wäre dieser Mann der Professor für Udologie.
Hallo, ihr liebe Hörer, mein Name ist Steffi Stephan. Ich begleite Udo seit dem 15.07.1963, machen wir gemeinsam Musik.
Steffi heißt eigentlich Karl-Georg Stephan, wird aber eben Steffi genannt. Wir treffen ihn in Münster, wo er wohnt. Und Steffi hat unsere Verabredung fast vergessen. Als wir ihn dann am Telefon erreichen und nachfragen, wo er bleibt, lässt er seine anderen Termine sausen und kommt direkt zu uns.
So, Sekunde. Christiane, ich schaff's nicht. Ich bin hier gerade mit dem NDR, die machen ein Interview mit mir.
Wir treffen ihn in einer großen Konzerthalle, die ihm und seinem Sohn gehört. Da in der Halle ist es eiskalt und trotzdem sprechen wir fast 3 Stunden mit Steffi.
Ja, und das kam uns gar nicht so vor, weil der hat so die Lebensfreude einfach mitten im Gesicht. Der hat immer ein Lächeln bei allem, was er sagt, die Augen leuchten und hat so wilde Haare, so ein bisschen wie Krusty der Clown sieht er aus, so eine Häkelmütze und die Haare springen da so wild raus. Und was mir auch aufgefallen ist, total fit für 78. Der kam ja irgendwie von der Physiotherapie, hatte noch so Sportzeug an und ja, war einfach irgendwie, man merkte, der war einfach noch gut drauf.
Und hat einen Schalk im Nacken, ne?
Bei jeder Aussage,
also vielen Aussagen hört man hinten noch so ein hechelndes Lachen,
ja.
Weil er sich über sich selbst freut. So.
Ja, es hat einfach Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen so lange.
Ja, und aus der kalten Konzerthalle im Jahr 2026 springen wir zurück in die 60er, also in die Zeit, als Steffi für seine Band Guitarman einen Ersatztrommler sucht.
Und ich habe dann die Telefonnummer von Udo gekriegt, habe Udo angerufen und habe gesagt, sag mal, das ist Pastor Astrein, du wohnst in Gronau, wir kommen aus Münster und dann auch noch in der Mitte ist Ochtrup. Dann treffen wir uns genau in der Mitte.
Sie verabreden und treffen sich und gleich ins Schwarze.
Und bei uns war das so vom ersten Tag an so.
Da schnippt Steffi so mit den Fingern.
Wir haben uns total verstanden, haben uns sofort angefreundet. Nach dem Gig sind wir in den Keller eingebrochen, haben dann eine Flasche Wein gekillt. Haben dem Wirt eine Flasche Wein geklaut. Ja, und so ist das dann entstanden. Und dann hat Udo mich anschließend davon überzeugt und meine Mutter, dass ich doch mit ihm gemeinsam Musik studieren würde hier in Münster.
Die beiden ziehen zusammen und studieren tatsächlich zusammen Musik.
2,5 Jahre mehr gut als schlecht. Weil wir haben ja unsere Bieten, wurden dann anschließend von der Musikschule geschmissen. Von unserem damaligen Direktor Vetter mit den folgenden Worten wörtlich. Meine Herren Lindenberg und Stephan, wollen Sie weiter Ihre Hottentotten-Musik machen oder sich ernsthaft um Ihr Studium kümmern?
Und Udo und Steffi müssen nicht lange überlegen.
Wir sind bei der Hottentotten-Musik geblieben, haben wir nicht bedauert.
Der Rausschmiss fühlt sich gut an, aber nur kurz, denn Udo kommt auch in Münster nicht klar. Alkohol ist immer noch ein ziemliches Problem. Der Alkohol ist, neben Steffi, seinem neuen treuen Begleiter, sein alter treuer Begleiter. Udo fühlt sich deshalb ständig krank, hat Dauerkater und weiterhin Panikattacken. Schon eine Autofahrt löst Schweißausbrüche bei ihm aus. Was ihn am meisten in Panik versetzt, ist die Vorstellung, irgendwo zu stranden, wo es keinen Nachschub gibt, also kein Alkohol. Am sichersten fühlt er sich deshalb zu Hause, neben seinem Vorrat. Und dann flattert irgendwann ein Einberufungsbescheid in den Briefkasten von der Bundeswehr. Ein Arzt rät Udo, nimm das doch als Chance. Sport, frische Luft, abends so fertig, dass du schlafen kannst. Und Udo macht es. 3 Monate Kaserne in Wesel. Und Udo schafft tatsächlich den Entzug. Er ist trocken. Nur dann merkt er, dass er eigentlich noch 1,5 Jahre Geländespiele vor sich hat. Also simuliert er Wahnvorstellungen, bis die Bundeswehr ihn vorzeitig entlässt. Als es soweit ist, steht für Udo eines fest.
Da hat dann jemand gesagt, hier geht's nicht mehr weiter, ich hau jetzt ab nach Hamburg.
Und dafür hat Udo einen guten Grund.
Irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss mal starr werden, sowas richtig Großes jetzt, es ist an der Zeit. Ich kam allmählich in die Jahre, war schon 22 oder so.
Schon, wie er sagt. Mit 22 weiß Udo, jetzt ist endgültig Schluss mit lustig. Und deshalb macht er sich daran, genau diesen Plan umzusetzen. Sein erster Schritt bei diesem Plan, Udo stellt sich an die Straße und hält den Daumen in den Wind. Er trampt nach Hamburg, weil er meint, da wohl am ehesten bekannt und berühmt zu werden. In Hamburg will er etwas tun, was vor ihm noch keiner getan hat. Obwohl alle sagen, lass es, bringt doch nichts. Aber Udo zieht es durch und stellt die Musikwelt auf den Kopf. Ihr hört Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR 2 für die ARD. Alle Folgen bekommt ihr jetzt schon in ARD Sounds. Ich bin Moritz Kasserlet. Ich mache diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Christina Holstein. Als noch ziemlich unbekannter Trommler hat Udo zwar sein erstes Millionenpublikum sonntagabends zur Primetime im Fernsehen. Er spielt nämlich das Schlagzeug im Tatort-Intro. Und nicht nur das, sondern auch
Sesamstraße immer, der, die, das, wer nicht fragt, bleibt dumm oder so, ne? Habe ich alles getrommelt, das weiß man gar nicht, ne?
Jetzt weiß man's, lustiger Funfact vielleicht, aber auf jeden Fall nicht das, was Udo mit Anfang 20 eigentlich will. Denn er ist eben ein einigermaßen unbekannter Tatort- und Sesamstraßentrommler und kein Star. Er will aber in die erste Reihe. Und die Menschen sollen nicht nur sein Trommeln hören, sondern auch seinen Gesang. Deshalb gründet er in Hamburg eine, also seine Band Free Orbit. So heißt die und Udo ist Frontmann und singt auf Englisch, so wie alle damals, die coole Musik machen. Amsterdam, I remember, I took a tourist ship for a sightseeing trip. Die Sache ist nur, das will niemand hören. Die wenigen positiven Rezensionen beschreiben den Sound als experimentell. Kurz gesagt, das Album floppt total. Udos Freund Steffi Stephan ist Udo nach Hamburg gefolgt. Die beiden wohnen da wieder zusammen in einer WG und sind weit entfernt von Ruhm und Reichtum.
Das war so klein, unsere beiden Zimmer. Also Udo musste durch mein Zimmer durch und dann kam er in sein Zimmer durch. Also ich hatte praktisch so ein Durchgangszimmer, wo Udo dann war.
Sie leben so, weil die beiden sind dauerpleite. 200 Mark hat Udo in der Tasche, als er in Hamburg ankommt.
Das Onkel Pö war dann sowas wie unser Wohnzimmer geworden. Also jede freie Minute, die wir hatten, sind wir da im Onkel Pö gewesen.
Das Onkel Pö, das war eine legendäre Eckkneipe in Hamburg. Und hier ist alles entstanden, was Udo im Kern bis heute ausmacht. Und damit letztlich auch irgendwie der Geburtsort des Deutschrock.
Also jede freie Minute, die wir hatten, sind wir da im Onkel Pö gewesen.
Der Rauch hängt schwer in der dicken Luft im Onkel Pö. Alles ist aus dunklem Holz. Überall kleben Poster an den Wänden von Stars, die hier aufgetreten sind. Das Publikum ist so eine Mischung aus Hausfrauen, die rebellieren wollen, und Rocker mit langen Haaren. Es riecht nach Bier und großen Träumen.
Das Onkel Pö in Hamburg-Eppendorf. Eine Kneipe.
Hier, knapp einen Kilometer von der Außenalster entfernt, liegt einer der berühmtesten Jazzclubs der Welt. Jetzt ist die Kneipenmusik in.
Ein Treffpunkt von Stars und ihren Fans. Ein Ort, wo es oft hoch hergeht.
Es war also dran am Onkel Pö, dieser Hamburger Eckkneipe mit Live-Musik. In diesem engen Raum nennen viele Stammgäste ihr zweites Zuhause.
Udo und Steffi also auch. Sie nennen das Onkel Pö Wohnzimmer. Und das Sofa ist ihre Bühne.
Oh, wir haben da öfter Session gemacht, weil das waren laufend jeden Abend waren da eigentlich Sessions. Irgendwelche Musiker trafen sich und spielten dann irgendwie zusammen 1, 2, 3, 4 und dann ging es los. Irgendeine Tonart wurde durchgerufen und dann wurde gespielt.
In ihrer richtigen Wohnung wird es Udo irgendwann zu eng. Er zieht deshalb aus und um in eine andere, größere WG. Und zwar unter anderem mit dem Musiker Marius Müller-Westernhagen. Und mit dem Comedian Otto.
Already?
Zwei, die genau wie Udo Anfang der 70er noch ziemlich unbekannt sind, aber ganz große Träume haben. Das ist, nach seinem Umzug nach Hamburg, der zweite Schritt von Udos Plan zum Star. Er sucht sich Gleichgesinnte, mit denen er sich jeden Tag und vor allem jede Nacht umgibt. Das Onkel Pö und die neue WG sind die Headquarters von ihrem, naja, sagen wir mal, ambitionierten Plan. Die drei nennen ihr Zuhause die Villa Kunterbunt, eine große Villa in Hamburg-Winterhude. Otto erzählt, dass Udo manchmal nachts um vier noch auf sein Schlagzeug einschlägt. Die beiden stehen auch im Onkel Pö zusammen auf der Bühne. Udo singt, Otto macht Faxen oder sitzt an der Kasse und verkauft Eintrittskarten. Und Udo spielt Schlagzeug für Westernhagen, als der noch auf Englisch singt und sich Marius West nennt. Klingt ganz nett, aber wieder ist Udo eben nur Background-Musiker. Er will aber nach vorne, auf die Bühne, singen, Scheinwerferlicht. Udo probiert es nochmal auf Englisch, nimmt seine erste Solo-Platte auf. Lindenberg heißt die. Funktioniert aber auch nicht. Es werden nur 700 Stück verkauft, in ganz Deutschland. Oder wie Steffi sagt,
das war ein Flop.
Schon wieder. Also macht Udo ganz selbstverständlich das, was keiner für möglich hält. Wir schreiben das Jahr 1972. Udo ist inzwischen 26 Jahre alt und zettelt eine Revolution an. Mit klarem Feindbild.
Weißt du, es ist irgendwie so, ich versuche eine Alternative aufzuziehen, ne, zu dem Schwachsinn Schlager. Ne?
Udo liefert den absoluten Gegenentwurf zu dem, was ist in der bräsigen Republik Deutschland. Kein schlagerschläfriger Heinchen mehr. kein duselig dödelnder Heino, sondern Musik mit deutschen Texten, aber in cool.
Ich finde die Situation in Deutschland irgendwie doch ziemlich bedenklich, ne? Und ich finde, dass da jetzt endlich was unternommen werden muss, ne? Irgendwie muss das auf die Dauer zu machen sein.
Und wie gesagt, Udo Lindenberg, 26 Jahre jung, unternimmt was. Und Deutschland hört plötzlich seine Stimme.
Guten Abend, liebe Popfreunde. Da gab es früher mal so einen alten Schlager. Hoch vom Norden her kam ein kleiner Bär. So fing der Text an. Hoch vom Norden her kommt heute auch unser Beitrag. Er stammt von Udo Lindenberg aus Hamburg. Alles Nähere erfahren Sie gleich in dem gewissermaßen autobiografischen Song.
Hoch im Norden, hinter den Deichen, bin ich geboren.
Udo hat seinen ersten Radiohit. Hoch im Norden heißt er. Platz 3 in der Hitparade bei NDR 2. Und okay, Udo kommt zwar eigentlich gar nicht aus dem Norden, von hinter den Deichen, sondern aus dem platten Gronau, aber das weiß ja kaum einer und interessiert auch keinen. Das ist schließlich das Showbiz. Der Hit ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber eben noch nicht das Ziel. Trotzdem ein Erfolg. Und Udo werkelt auch schon am nächsten Schritt seines Plans, um endlich ein richtiger Star zu werden. Dafür braucht er eine richtig, richtig gute Band, besser eine Gang. Udo, Steffi Stephan und ein paar andere gründen deshalb das Panikorchester. Und sein Frontmann und damit sogenannter Panikpräsident, das ist natürlich Udo.
Er ist ein fantastischer Frontmann, der beste Frontmann, den ich eigentlich kenne. Also die Art und Weise, wie Udo Texte schreibt, das ist einfach richtig ergreifend. Und das Verrückte, das ist die Magie von Udo, schenkst du die. Also er hat so eine Art, eine Form und Weise, dich zu begeistern, dass du dich da voll einbrichst und du spürst nie irgendwelchen Druck. Das ist Magie. Ich gehe das mal von aus, dass es eine Form von Magie ist.
Und offenbar verzaubert Udo spätestens nach seinem ersten Hit auch die Frauen. Gehört wohl dazu, zu den ersten Schritten als Rockstar. Von seinem Geld, das er mit seiner Musik inzwischen verdient, kauft er sich für sein Zimmer im ersten Stock der WG ein Wasserbett. Das ist groß genug, um bis zu 3 Groupies gleichzeitig schwimmen zu lassen, wie Udo das nennt. Und Groupies nimmt Udo öfter mit nach Hause. Er nennt es intellektuellen Austausch.
Natürlich Kundendienst auch sehr wichtig, ne? Du machst das Chef ja noch persönlich und so, ne? Ja. Also wenn zu einem intellektuellen Austausch oder so, ne? Sich die Damen oder auch die Herren in unsere Nähe begeben und so, dann gibt es natürlich auch mal einen intellektuellen Austausch und so. Kundendienst noch persönlich.
Sagen wir es mal so, es ist eine wilde und andere Zeit. Und der Kundendienst bleibt nicht nur an Udo hängen. Auch Steffi Stephan muss hier und da in den Austausch gehen.
Nein, wir waren ja hier und da sogar Konkurrenten. Da wurde dann vorher drüber geredet, wer denn jetzt vielleicht dann da mal doch den ersten Zugriff hätte.
Ja, und Udo legt sich ungern fest. Sein Auftragsbuch als Kundendienstler ist jedenfalls prall gefüllt.
Was ich natürlich weiß, dass er erstmal auch kein wirklich monogamer Mensch ist. Bis heute nicht. Er lebt zwar monogam, das ist genau wie bei mir. Mit meiner jetzigen Frau lebe ich monogam. Sie hat das allerdings auf Bedingungen gestellt. Ich bin auch nicht kein monogamer Typ.
Udo, der Magier, der Menschenfreund. Er wird von vielen geliebt. Von Männern, von Frauen und vor allem von jungen Leuten. Manche sind richtig geflasht, als sie Udo zum ersten Mal hören. Zum Beispiel dieser Mann.
Boom! Die Welt war eine andere.
Das ist Jan Delay, habt ihr bestimmt erkannt. Der Rapper, Sänger und Freund von Udo. Und ihn treffen wir auch im Hotel Atlantik. Und zwar in der Präsidentensuite. 4. Etage, bodentiefe Fenster, Blick auf die Außenalster von Hamburg. 3 helle Zimmer, so ganz weicher, flauschiger Teppichboden in beige, grau, rote Schnörkeleien. Da fühlt man sich schon anders.
Diese Location macht eindeutig was mit einem und man fühlt sich gleich irgendwie selber, als wäre man so ein Promi. Und treue Udo-Fans wissen, dass die Präsidentensuite auch tatsächlich in seinen Liedern immer eine ganz besondere Rolle spielt. Da will er nämlich immer hin. Aber er darf gar nicht hier wohnen. Udo wohnt nämlich eine Etage dort runter.
Ja, denn die Präsidentensuite mit goldenen Wasserhähnen und Marmorbädern, es gibt 3 davon, die ist für noch wichtigere Gäste reserviert, also für Staatspräsidenten, reiche Scheichs, solche Leute halt.
Und selbstverständlich für uns, weil wir führen hier das Interview mit Jan Delay, der seine Hündin Fritzi mitgebracht hat. Und der sitzt jetzt im Schlafzimmer, wo wir das Interview führen, und seine Hündin liegt an seinen Füßen.
Ja, das ist ein schwarzer Hund, ganz süß. Jan trägt Holzfällerhemd, blaues Käppi, Sonnenbrille. Und er erzählt uns von einer Kindheitserinnerung, die ihn für sein ganzes Leben geprägt hat. Eine Fahrt mit dem Autozug nach Sylt. Die Fahrt, auf der es, wie er sagt, Boom gemacht hat und die Welt plötzlich eine andere war.
Ich war 6, glaube ich.
Da fährt er mit seiner Tante und seiner Oma im Autozug über den Hindenburgdamm. Links und rechts Wasser und viel Zeit für Musik.
Und meine Tante hat ein Udo-Tape reingeschoben und ich kannte das nicht. Das hat mich einfach sofort in Mark und Bein getroffen, weil das erste Mal war, dass jemand in meiner Sprache gesungen hat. Damit meine ich jetzt nicht auf Deutsch im Sinne von der Himmel ist blau und die Sonne ist gelb, so wie ich das aus irgendwelchen Schlagertexten vielleicht mal gehört habe, sondern der hat halt Scheiße gesagt und Arschloch und so geredet, wie man halt redet auf der Straße und wie da, wo ich herkomme. Und das hat mich total umgehauen.
Und in diesem Urlaub auf Sylt ist es halt geschehen um Jan Delay. Er hat Udo Lindenberg kennengelernt, also die Musik.
Ab da war ich hooked. Und das war dann dadurch auch das erste Mal, dass ich mit Musik zu meinen Eltern gekommen bin und gesagt habe, hier, guck mal, das ist geil, das finde ich geil. Es war dann so ein bisschen so, ach ja, das ist Udo Lindenberg, ja, der spielt hier immer um die Ecke und so.
Weil, komischer Zufall,
das Onkel Pö ist genau 150 Meter von da, wo ich geboren und aufgewachsen bin.
Wir nutzen diese exquisite, präsidiale Location, um noch mit einem anderen bekannten Udo-Fan zu sprechen. Und Jan Delay macht sich noch mal ein bisschen lustig über diesen anderen bekannten Udo-Fan, der auch ein Kumpel von ihm selbst ist.
Benjamin, holt aus. Wie lange ist euer Podcast? 100 Minuten?
Als die beiden dann aber den Platz tauschen bei uns im Schlafzimmer der Suite, scheinen die sich schon ganz gut zu verstehen. Also Udo-Liebe scheint schon zu verbinden.
Und der andere Udo-Fan, das ist dieser Mann.
Ich bin Benjamin von Stuttgart-Barre, Schriftsteller. Sagt man das dazu? Wie machen das die anderen Leute?
Ungefähr genauso. Also der Bestseller-Autor. Vielleicht kennt ihr seine Bücher Soloalbum oder Panikherz. Ihm geht es als Kind genauso wie Jan Delay und tausenden anderen in Deutschland.
Der war nicht ein Held, sondern der Held meiner Kindheit.
Jetzt sitzt Benjamin vor uns in weißen Jeans und einem blau-pink-beige gestreiften Strickcardigan.
Ja, und ich finde, er wirkt total aufgekratzt. Und gleichzeitig spürt man, er ist irgendwie so enthusiastisch wie ein Kind, weil er darf jetzt über seinen Udo sprechen und das liebt er.
Ich bin mit Udo befreundet, seit ich 7 Jahre alt bin.
Also er ist mit Udo befreundet, Udo aber noch nicht mit ihm. Die beiden treffen sich erst, als Benjamin 19 ist.
Aber da war ich eben schon 12 Jahre, war das schon mein bester Freund, der mir von der Welt da draußen erzählt hat, die ich nicht kannte und die ich unbedingt kennenlernen wollte. Und der mir beigebracht hat, dass man mit der deutschen Sprache so viel Spaß haben kann, so viel, dass das ein Abenteuerspielplatz ist, unsere Sprache.
Da ist es wieder, die deutsche Sprache, also deutschsprachige Musik, die cool ist.
Als ich die zum ersten Mal durch die sehr dünnen Wände meines Elternhauses, nebenan mein Bruder, 4 Jahre älter, der hat Udo gehört.
Und er selbst dann auch, obsessiv, manisch, echtes Fansein verpflichtet.
Ich habe dem dann, alles... Immer Taschengeld oder Weihnachten durfte man sich eine Platte wünschen, immer Udo.
Udo fasziniert Benjamin mit allem, was er ist. Mit seiner Musik, mit seinen sprachverliebten Texten, aber auch mit seinen durchgedrehten Bühnenshows. Für die erfindet Udo legendäre Figuren. Gerhard Gösebrecht, Johnny Controlletti oder...
Das ist ja auch wie Entenhausen. Also es ist eigentlich, du kamst aus den lustigen Taschenbüchern und konntest direkt bei Udo weitermachen. Also Bodo Ballermann und Rita Nichtig-Wichtig, Öle Pinguin, Ide Edelmann, wie diese Leute alle, Wotan Wahnwitz. Das ist ja wie Klaas Clever.
Und wir haben bei der Recherche echt so ein paar Archivperlen gefunden. Zum Beispiel Udos Drönland-Symphonie-Tour 1979. Da tritt er am Hamburger Operettenhaus auf und das ist komplett Gaga. Also Udo im Trenchcoat, ausgetretene Adidas-Turnschuhe.
Genau, ich kann das schon Stuttgart-Barre ganz gut verstehen, dass er irgendwie diesen Zauber irgendwie so irre fand. Also da kommt dieser kleinwüchsige Batman und dann wird er an einem Seil hochgezogen und dann ist da noch eine füllige Frau in einem Astronautenkostüm und dann schwirren die da beide so zusammen am Himmel und dann werden die runtergelassen und kuscheln auf einer Bühne.
Ja. Also kleinwüchsiger Mann, ne? Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Das war damals irgendwie so eine Art Zirkus, auf den Udo mega gestanden hat. Und er war damals auch schon sehr begeistert davon.
Was also jetzt die Figuren angeht, die ich so auf die Bühne stelle,
Es hat mich immer schon sehr interessiert, Texte auch in die Optik umzusetzen. Ich habe ein großes Interesse an Theater, an Schauspiel, an Film. Und mir macht es eben unheimlich Spaß, auf der Bühne nicht nur so zu stehen und mein Instrument zu spielen und zu singen, sondern eben eine Art multivisuelle Show zu bringen.
Udos Band, das Panikorchester, spielt dabei neben ihm natürlich die wichtigste Rolle.
Die deutsche Antwort auf Robert Redford, Steffi Stephan, am Bass und
Fantastik. Das ist so, dass wir von vornherein gesagt haben, ein ganz wichtiges Ding, das Auge hört mit. Sondern wir müssen uns was ausdenken, wie wir aussehen, dass wir anders aussehen als andere.
Die Show, die Klamotten, die ganze Inszenierung, das ist alles Teil von Udos Masterplan zum Ruhm. Der Plan, einer der ganz Großen zu werden. Stichwort Gesamtkunstwerk. Ein bisschen anders ist es mit einem Markenzeichen, das sich eher zufällig und später ergeben hat. Udos Sonnenbrille, die er inzwischen quasi Tag und Nacht trägt und nur zu höchst besonderen Momenten kurz runternimmt, um einen tief in die Augen zu schauen. Damals in den 70ern ist die Brille aber einfach notwendig.
Damals waren ja noch die riesigen Spots, kamen nicht von oben, sondern kamen unten direkt aus der Halle raus. Und wenn du richtig im Spot warst, dann sahst du nichts mehr. Also die Sonnenbrille war, glaube ich, schon eine ganze Geschichte. Dass er das hinterher fantastisch zelebriert hat, diese ganze Geschichte.
Und nicht nur die Brille, auch Udos Tanzstil wird zelebriert. So mit leicht angewinkelten Beinen trippelt er, sobald er auf der Bühne ist, auf den Zehenspitzen, die Knie klappen nach innen und außen. Und neben der Hüfte dreht er so seine Hände. Das ist echt ikonisch.
Ja, und was ganz Neues halt zu der Zeit auch, ne? Also die geilen Klamotten, dieser total eigene Tanzstil, dieser Bühnenzirkus, der er macht und einfach diese völlige Andersartigkeit. Und wir haben ja gehört, wie spießig diese Zeiten damals eigentlich waren, ne? Also ich kann total verstehen, warum genau das jetzt bei den jungen Leuten funktioniert hat.
Ja, Udo ist eine echte Alternative zu den stinklangweiligen, vernünftigen BRD-Bausparerwachsenen. Er ist sozusagen ein Peter Pan mit Bierchen. Und genau deswegen schlägt Udos erstes Album mit dem Panikorchester dann auch endlich voll ein. Sein Gesamtkunstwerkplan geht auf wie ein perfekter Eierlikör-Hefeteig im Ofen.
Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so.
Es ist Udos großer Durchbruch. 1973, ein Jahr nach seinem ersten Radiohit, 10 Jahre nachdem er Steffi Stephan kennengelernt hat, das Album Alles klar auf der Andrea Doria. Das verkauft sich mehr als 100.000 Mal. 100.000! Das ist für damalige Verhältnisse nicht viel, sondern extrem viel. Und Udos erster richtiger Riesenerfolg. Er ist endlich angekommen, ganz oben, in den Charts, aber auch auf seiner eigenen 6-stufigen Betonshowtreppe. Udo unterschreibt nach dem Hit-Album seinen ersten Millionenvertrag. 1 Million Mark als Vorschuss für 5 Langspielplatten. Das gab's in Deutschland noch nie. Er mietet sich eine weiße Stretch-Limousine und fährt in Gronau durch die Straßen. Macht in seiner Heimatstadt mal so richtig auf dicke Hose nach dem Motto, guck mal her, ich hab's geschafft. Raus aus der Provinz in die große Showwelt. Allein in den 70ern haut er dann 14 Alben raus, geht 6-mal auf Tour. Udo hat es geschafft. Das, wovon er schon auf seiner Betonshowtreppe als Kind in Gronau geträumt hat. Das, wovon er nach seiner Rückkehr aus Tripolis so weit entfernt war. Er bekommt Applaus von tausenden Menschen. Er hat einen Millionenvertrag. Er sammelt goldene Schallplatten und bespielt ausverkaufte Hallen. Aber Udo wäre nicht Udo, wenn ihm das reichen würde. Denn Udo will mehr als nur ein Star sein. Er will einen Unterschied machen. Und deshalb fasst er einen neuen Plan. Ein Plan, der so verrückt ist, dass selbst seine engsten Freunde sagen, das kannst du nicht machen. Und das hören wir in der nächsten Folge von Udo. Ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR2 für die ARD. Ich bin Moritz Kasserlet, ich bin euer Host und Autor und habe mit Christina Holstein die Interviews geführt. Adrian Breda hat uns beim Skript geholfen und uns zusammen mit Birgit Frank dramaturgisch beraten. Christina ist auch für das Konzept und die Formatentwicklung verantwortlich. Sie ist die Redakteurin dieses Podcasts und hat das Projekt zusammen mit Anne-Mareike Teschner geleitet. Michael Woddo hat den Podcast produziert. Ein besonderer Dank geht an Thorsten Engel und an alle UnterstützerInnen im NDR und in der ARD. Allen voran NDR Kultur und die ARD Popwellen. RBB 888 und WDR 2 sowie MDR Jump, HR 3, SWR 3, SR 1 und an WDR 4. Und große Empfehlung, die neue Fernsehdoku Udo. Rebell, Rockstar, Ikone. Ab 10. Mai in der ARD Mediathek. Und ich habe noch einen guten Podcast-Tipp für euch. Was für Udo das Onkel Pö war, das war für die Beatles in Hamburg ganz klar die große Freiheit. We grew up in Hamburg, hat John Lennon einst gesagt. Ohne Hamburg keine Beatles. Und wie ein paar Jungs aus Liverpool geschafft haben, die Popmusik auf links zu drehen und immer wieder neue Überraschungen rauszuhauen, davon erzählt die neue Staffel der Beatles-Story Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Natürlich inklusive Ohrwurm-Garantie. Ich sag nur, Here Comes the Sun, Help, Love Me Do, Yesterday oder Yellow Submarine und. Also das ist eine richtige Heldenreise, die Geschichte der Beatles, die wir euch da neu erzählen. Mit Ups and Downs, mit Konfetti und Enttäuschungen, mit viel Liebe und mit erbittertem Streit. Hört da unbedingt rein. Being the Beatles findet ihr auch in ARD Sounds und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes.